Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und heute, da wird viel gekämpft in unserer Sendung, und zwar um den Einfluss der Diplomatie, um die Deutungshoheit, welches Gesellschaftssystem das vermeintlich Richtige ist, Kommunismus oder Kapitalismus, und auch nicht gerade harmlos, es wird um die Liebe einer Frau gerungen. Der Videokünstler Bill Viola, der hat den Kampf gegen seine Krankheit verloren, und über sein Leben und Werk sprechen wir auch. Zu Kultur heute begrüßt sie Susanne Lurwig. 1884 war, wie so viele Jahre in der russischen Geschichte, eines, das von Wirren und Umwälzung geprägt war. Es ist aber auch das Jahr, in dem die Oper Mazeppa, die auf einem Text, einem Gedicht von Alexander Puschkin basiert und zu der Tschaikowski die Musik geschrieben hat, uraufgeführt wird. Erzählt wird die Geschichte des älteren Generals Mazeppa, der sich in die jüngere Maria verliebt, sie gegen den Willen ihres Vaters heiratet und sich mit ihm dann einen heftigen Machtkampf liefert. Mazeppa ist eine selten gespielte Oper, doch nun war sie bei den Tiroler Festspielen in Erl zu hören. Für uns dabei war unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, die Oper, die ist aber nicht nur eine leidvolle Liebesgeschichte, sondern auch ein Kriegsdrama. Mazeppa ist ein General, der den Zaren stürzen will und vor allem jemand, der sich seinen Weg an die Macht bahnen möchte. Wie viel Aktualität birgt die Geschichte?
Erstmal würde man sagen, die ist total aktuell, denn das ist doch noch ein ukrainischer General. Und da geht es also um die Unabhängigkeit seines Volkes. Diese historische Folie, das nehme ich jetzt gleich mal vorweg, lässt die Erler Inszenierung komplett fallen. Das ist ja auch richtig so. Stattdessen ist die Konzentration ja auf die Frage, wie entsteht Macht und wie leicht korrumpiert Macht. Und da geht dann am Ende eben auch die Liebe drauf, beziehungsweise Liebe ist dann auch kein Mittel, sondern irgendwann geht der Machtwahn einfach so weit, dass alles in Trümmern liegt. Und das ist gleichsam sowohl aktuell wie auch überzeitlich.
In Erl hat ja Matthew Wilde inszeniert. Das ist nicht sein erster Auftritt in Tirol. Schon 2021 war er dort mit Königskinder zu Gast. Und gerade debütierte er auch noch mit Tannhäuser in Frankfurt. Hat er denn seine Sache diesmal gut gemacht?
Ganz, ganz exzellent. Also der Rahmen gleichsam, und das passt auch zum Stück, ist, dass wir zunächst der ganz, ganz jungen Maria begegnen, die in ihrem Kinderzimmer ist, die dort mit Stofftieren spielt, und sie hat ein Porträt von Mazeppa dort hängen, himmelt den an, also wirklich die Liebe eines Teenagers oder vielmehr das Idol eines Teenagers. Die kommen dann zusammen, und ganz am Schluss, wenn alles in Trümmern liegt, sehen wir sie nochmal in dem Kinderzimmer und sehen sie wieder mit den Stofftieren. Das ist die Klammer. Und da drin ist ein sehr aufwendiges Bühnenbild zwischen diesen zwei Teilen von Herbert Murauer. Er hat gebaut einen Raum, so eine Art Strebenkonstrukt, denkt man da, ganz enge Streben. Und da ist im Hintergrund ein großer Raum, der sich öffnet. Darin wird gespielt, und da bewegen sich auch die Räume galant ineinander. Und man denkt, okay, aber warum ist das so weit hinten? Ja, weil wir dann plötzlich verstehen, vorne wird auch gespielt. Davor ist nämlich auf einer zweiten Ebene zum Publikum hin, im Grunde das Volk. Und Wilde erzählt nun die Geschichte von verschiedenen Clans, die gegeneinander kämpfen, sehr gegenwärtig, aber auch nicht übertrieben klischeehaft. Und die Machthaber, in dem Fall nehmen wir mal das Weibliche weg, das sind die Machthaber, wirklich, die sind eben eine Ebene höher, im Hintergrund gleichsam über dem Volk, über den Vasallen, die dann auch zwischen Hoffnung und Verzweiflung schwanken. Also das ist eine ganz kluge Raumlösung, das ist eine sehr gute Personenführung. Es gibt eine fantastische kleine Balletteinlage noch mit einem Ballett, das aus den Fugen gerät, buchstäblich ein Paar, das nicht zusammenkommt, weil es eben die Gesellschaft nicht will, beziehungsweise die jeweiligen Zuschauer dort. Ich hatte das szenisch extrem überzeugt, und das Publikum auch. Ist ja ein langes und durchaus auch ein bisschen schwieriges Stück.
Und wie ist es musikalisch ebenfalls so herausragend?
Ja, das fand ich auch. Da haben wir Carsten Januschke am Pult des Tiroler Festspielorchesters, und wir hören jetzt mal den Beginn oder einen Auszug aus der Ouvertüre zum dritten Akt von Mazeppa. Musik. das gelingt schon ziemlich stark, auch diese Details, auch wenn die zum Teil etwas krachend daherkommen, von Tschaikowski rüberzubringen. Ensemble sehr gut besetzt. Peter Sokolow etwa als Mazeppa macht das wirklich absolut brillant. Und Nambulelo Yende als Maria, das ist inzwischen auch ein Ensemblemitglied in Frankfurt, die dort im Opernstudio vorher war, die das also wirklich mit den feinsten Linien singt und diese Figur zum Leben und zum Leuchten erweckt.
In der nächsten Spielzeit, da wird ja ein Sänger als Intendant in Erl seinen Posten antreten, der Tenor Jonas Kaufmann. Löste Bernd Löbe ab. Was bleibt von Löbe vielleicht noch kurz zum Schluss und was kann man von Kaufmann erwarten? Auch wieder eine selten gespielte Oper wie Mazeppa.
Also Löbe hat eben vor allen Dingen dieses Repertoire erweitert, was ich sehr, sehr gut fand. Ich glaube, das geht nicht mehr ganz so weiter. Es gibt im Wesentlichen Friends and Family von Kaufmann, die nach Tirol kommen sollen. Eher interessant, Klaus Guth macht zum Beispiel Herzog Blaubarts Burg. Eher uninteressant, Verdi-Opern, allerdings alle konzertant. Da fragt man sich, ob das unbedingt sein muss. Also ein wechselhaftes Programm, wenn man so auf die nächsten anderthalb Jahre schaut. Für die gibt es das Programm schon.
Wir schauen drauf. Jetzt aber erstmal Jörn Florian Fuchs über die Aufführung der Oper Mazeppa bei den Tiroler Festspielen in Erl und auch ein kleiner Ausblick auf den künftigen Intendanten Jonas Kaufmann. Von den blutrünstigen Intrigen im Russland des ausgehenden 19. Jahrhunderts, da wechseln wir auf die Schlachtfelder am Hof der Hunnen oder besser nach Worms zu den dortigen Festspielen. Der Diplomat heißt das aktuelle Stück und beschäftigt sich mit Dietrich von Bern, der als Bote des Hunnenkönigs Etzel den Burgunden Frieden in Aussicht stellt. Aber diesen Frieden, den kann er nicht bringen. Also leider eben kein Diplomat, wie der Titel des Stückes so schön heißt, dass Feridun Saimuklo und Günther Senkel geschrieben haben. 2018, da haben sie schon einmal für die Nibelungenfestspiele ein Werk verfasst und damals wie heute führte Roger von Tobel Regie. Ob das Trio erneut erfolgreich war, weiß Christian Gampert.
Einerseits preist dieses Stück die Vorzüge der Diplomatie, andererseits zeigt es ihr ständiges Scheitern. Einerseits erzählen Feridun Zaimoglu und Günther Senkel ganz hermetisch innerhalb des Nibelungenstoffs, andererseits ziehen sie unübersehbar eine heutige Ebene ein, etwa den Konflikt um die Ukraine. Denn auch die Burgunden geraten zwischen zwei Fronten, zwischen Etzels Hunnen und das Römische Reich. Dietrich von Bern als Vermittler und kämpferischer Frühpazifist macht da, gespielt von Franz Petzold, keine schlechte Figur, aber die Vergeblichkeit seiner esoterischen Mission ist quasi einprogrammiert. Schon zu Beginn müssen Massen von Blut von der Bühne geschrubbt werden, weil Dietrich mit Etzels Hilfe sein Berner Reich zurückerobern will von den Römern. Dabei kommen leider Etzels Söhne zu Tode und deren Mutter verfolgt Dietrich nun als Geistwesen aus dem Land der Toten. Für dahin ist Dietrich die Vorhut einer noch nicht vorhandenen Friedensbewegung. Blut aber tropft auch immer da aus der Leiche des von den Burgunden ermordeten Siegfried, der von Regisseur Roger von Tobel den ganzen Abend lang dekorativ vor dem Kaiserdom aufgebahrt wird, Denkmal eines sehr bekannten Soldaten und gleichzeitig Jesus im oder auf dem Grab. Er blutet umso mehr, ganze Sturzbäche, sobald sich sein Mörder Hagen nähert. Weder Stück noch Regie lassen also viel im Unklaren. Die weite Fläche vor dem Kaiserdom wird mit Matsch- und Videoprojektionen bespielt. Der Text fordert von den Schauspielern salbungsvolles Pathos.
Mein König ist ein Friedensfürst.
Etzel liebt den Krieg und den Brand. Ihr könnt gut vom Frieden reden. Doch erwartet nicht, dass wir wie Hunde den Kopf in den Nacken legen und euch offenmäulig anstarren.
Ich spreche nicht halben Herzens mit halbem Mund Lügen, um euch zu übermeistern. Mein König will den Frieden.
Die Burgunden sind in diesem Stück ein ziemlich dekadenter Haufen. Der weinerliche Gunther versucht sich als Grillmeister. Alkoholikerin Brunhild hängt ständig an der Flasche und darf erst gegen Schluss ihre Schändung durch Siegfried lautstark zur Sprache bringen. Gernot sieht Gespenster und Giselher, will gegen die Römer kämpfen, kann aber nicht und fällt. Einzig die Kriemhild ist bei Jasna Fritzi Bauer eine aggressive Grufti-Göre, die sich auch schon mal in sexueller Absicht auf Siegfrieds Leiche legt. Die viel zu komplizierte Handlung ermöglicht es immerhin, die Grundwidersprüche des Pazifismus zu diskutieren. Denn wenn man, wie Dietrich, die Waffen niederlegt, begibt man sich in die Hand derer, die sie benutzen. Deshalb muss Dietrichs reine Vermittlungsdiplomatie scheitern. Die Römer nämlich verlangen von den Burgunden kompromisslose Gefolgschaft gegen Etzel, vor allem in Gestalt einer radikalen Amazone. Hunnenkönig Etzel dagegen bietet den Burgunden Frieden und Unterstützung gegen Rom, will als Preis aber die schöne Frau Kriemhild. In dieser Zwickmühle fällt selbst dem sehr präsenten Thomas Leubel als Hagen von Tronje nicht viel ein. Vom Text her ist das alles etwas längliches Verhandlungstheater. Regisseur Roger von Tobel fängt vieles mit großen Bildern wieder auf, allerdings bisweilen so, als hätte da ein Pyromane das Heft in der Hand. Ständig lodern große Feuer und Kriegsbrünste vor dem Dom, am Ende sogar mit Leichenverbrennung. Eine dumpf grummelnde Hardrock-Kombo gehört in Worms mittlerweile zum guten Ton. Über dem kriegerischen Sound schwebt der pathetische Klagegesang eines mütterlichen Geisterwesens. Der gerechte Krieg führt also nicht weit, die Diplomatie allerdings auch nicht. Am Ende entscheidet sich Kriemhild für ihren ganz persönlichen Rachefeldzug, unterstützt von Brunhild. Die Frauen tragen's nicht besser aus. Die Autoren Feridun Çaymoğlu und Günter Senkel sind da sehr realistisch.
Christian Gampert über Der Diplomat, dem neuen Stück von Feridun Çaymoğlu und Günter Senkel bei den Wormser Festspielen. Gierig, gefährlich und grenzenlos, so war und ist der Blick vieler Menschen in vermeintlich kommunistisch regierten Staaten auf kapitalistische Länder. Und siehe da, umgekehrt ist die Sicht jener, die in Ländern mit einem kapitalistisch geprägten System leben, ähnlich auf die andere Seite. Freunde und Feinde gibt es, solange wie die Menschheit existiert, doch wohl kaum jemals lässt sich das Freund-Feind-Bild so gut zuordnen wie bei den gegensätzlichen Wirtschaftswertesystemen. Die Historikerin Silke Sadjukow von der Universität Halle-Wittenberg blickt in dem von ihr mitverfassten Buch »Unsere Feinde« auf die Feindbilder zwischen Ost und West. In unserer Sommerreihe Freund-Feind habe ich mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, wann hat die tiefe Abneigung zwischen dem kommunistischen und kapitalistischen System begonnen im Zuge der russischen Revolution?
Im Grunde basiert sie auf etwas, was wir jahrhundertelang kennen, nämlich eine Geringschätzung gegenüber dem Osten. Der Westen, global gesehen, hat schon jahrhundertelang mit einer Abneigung, einer Nicht-Akzeptanz auf den Osten geschaut. Dort ist alles barbarisch, dort sind Nicht-Zivilisierte unterwegs. Das heißt, 1917 mit der sogenannten Oktoberrevolution in Russland gibt es schon Vorbilder. Aber da beginnen tatsächlich zwei Weltsysteme aufeinander zu prallen. Der Kommunismus nun in Russland, in den 20ern dann in der Sowjetunion und der Kapitalismus im sich extrem entwickelten Westen. Also Amerika boomt, sag ich mal, die USA. Zwei Weltsysteme stehen sich gegenüber und sie nehmen Fahrt auf im Zweiten Weltkrieg. Und nach 1945 ist der Kalte Krieg ausgerufen. Das heißt Kapitalismus versus Kommunismus, Westen versus Osten sind im Krieg über ein halbes Jahrhundert.
Jetzt muss man vielleicht aber ja sagen, dass der Kommunismus in Russland, der Sowjetunion, kein lupenreiner Kommunismus à la Marx und Engels ist, diese Utopie, die da geschaffen wurde, sondern doch im Prinzip sehr schnell eine Autokratie geworden ist. Was das Verhältnis zum kapitalistisch geprägten Westen vermutlich auch nicht leichter gemacht hat, oder?
Das ist vollkommen richtig. Kapitalismus und Kommunismus sind Ideologien, sind Ideale, die nie eins zu eins die Realität abbilden. Und so gibt es viele Entsprechungen zum Kommunismus, die in der Welt Sozialismus genannt wurden. Das ist sozusagen das real existierende System. Das heißt, wir kennen den Kommunismus ausgelebt überhaupt nicht. Es ist eine reine Ideologie. Und die entspricht Marx ein bisschen, Lenin ein bisschen, Stalin ein bisschen, Engels ein bisschen. Das heißt, da gibt es ja viele Denker, die dran rumgearbeitet haben. die Realseite ist, dass Stalin, also zunächst Lenin mit seinem Kriegskommunismus, aber auch Stalin Aggressoren waren. Sie waren überhaupt keine Demokraten, sie waren Aggressoren und sie haben im Alltag Millionen Tote zu verantworten. Und damit musste der Westen, der sich Demokratie auf die Fahnen geschrieben hat und das auch versucht hat zu leben, natürlich umgehen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, da gab es dann ja zwei deutsche Staaten, Sie haben es gerade schon angesprochen, da gab es dann den vermeintlich gelebten, real existierenden Sozialismus in der DDR. Und wie hat man es geschafft, diese beiden Länder, also DDR, BRD, da so zu tun, als habe es in den östlich geprägten deutschen Landesteilen nicht vorher auch ein anderes Werte- und Wirtschaftssystem gegeben?
Die Zeit des Nationalsozialismus haben ja alle Deutschen miterlebt und beide, die Bundesrepublik und auch die Deutsche Demokratische Republik nach 45, 49 sind sie dann begründet worden, also die DDR, haben versucht, ihre Verantwortung für dieses nationalsozialistische System möglichst zu vergessen. Schlussstrich-Mentalität, es muss jetzt auch mal gut sein. Das haben sie beide auf unterschiedliche Weise gemacht. Die DDR hat tatsächlich gesagt, alle Nazis sind in den Westen geflüchtet, dort leben sie jetzt. Und tatsächlich waren ja in der Regierung in der Bundesrepublik noch diverse Nationalsozialisten zugange. In der DDR gab es natürlich auch Nationalsozialisten, wie denn nicht. Die standen aber eher in der zweiten Reihe. Die fielen nicht so auf, weil sie Platz räumen mussten für die Kommunisten, die vornehmlich aus Moskau kamen, also Exilkommunisten wie Walter Ulbricht. Beide Länder waren also bestrebt zu sagen, wir fangen neu an. Wir haben Stunde Null und ihr Bevölkerung, wenn ihr mitmachen wollt, dürft ihr das. Wirtschaftswachstum West, aber auch in der DDR. Wir versprechen euch, die da schuldig geworden sind im Nationalsozialismus, denn ihr habt ja Menschen umgebracht. Wir versprechen euch eine Karriere. Wir versprechen euch Absolution. Wir werden euch nicht bestrafen, aber ihr müsst gehorchen. Ihr müsst an diesem neuen sozialistischen System, das ist 52 ausgerufen worden, mit teilhaben.
Feindbilder dienen ja auch immer dazu, die Macht zu erhalten. Und die werden ja immer dann besonders gerne aus der Schublade geholt, wenn die Macht zu bröckeln droht. Leben wir gerade in einer Hochphase der Feindbilder?
Ja, das tun wir. Immer in Krisenzeiten besinnen wir uns auf uns. Wer sind wir? Und wer sind die anderen, die schuld sind an der Misere? Bleiben wir jetzt mal in unserer Gesellschaft, in der deutschen. Wir besinnen uns in der Krisenzeit. Ukraine-Krieg, Gaza-Krieg, Heizungskosten, aber auch Corona. Wir besinnen uns auf die Fremd- und Feindbilder, die wir kennen. Wir mögen es nicht, neue zu kreieren. Und das bedeutet, wir gehen auf unsere alten Stereotypen zurück. Und die sind im Osten und im Westen unterschiedlich. Weil man ja in der DDR ein halbes Jahrhundert mit den Feinden im Kapitalismus gehaushaltet hat. Und weil man im Westen, ganz genauso wichtig, ein halbes Jahrhundert mit den Feinden im Kommunismus gehaushaltet hat, dass man in den Schulen, in den Büchern, im Fernsehen, im Westen wie im Osten, kalter Krieg war. NATO versus Warschauer Vertrag.
Putin begründet ja seinen Angriffskrieg auf die Ukraine auch immer noch damit, dass er einen faschistoiden Staat angreift.
Genau.
Also das funktioniert eben immer noch.
Das funktioniert. Wir reden hier nicht nur über die ehemalige DDR, also jetzt Ostdeutschland. Wir reden über ein gesamtes Staatensystem im Osten. Ne? Der Ostblock, der sogenannte, und der sogenannte westliche Block, der kapitalistisch, das kapitalistische Lager, wie es hieß. Ne? Osten, Westen. So, jetzt kommen Sie aber auf Russland. Putin und Ostdeutschland, die kommen also aus einem ideologischen Haushalt ein halbes Jahrhundert lang. In der Sowjetunion sind nach 1945 27 Millionen Tote zu verzeichnen gewesen. Das heißt, Deutschland, nicht nur Hitler, sondern die Deutschen haben 27 Millionen Tote auf dem Gewissen. Und fast jeder Haushalt in der Sowjetunion, jetzt Russland, auch in der Ukraine und in all den Ländern der Sowjetunion, der ehemaligen, hat Tote zu beklagen. Das heißt, für diese Menschen, für diese Familien ist das Kapitel Zweiter Weltkrieg, großer Vaterländischer Krieg, wie er bei Ihnen hieß, mitnichten vergessen. Und deswegen funktioniert dieses auch noch. Sie haben alle Bilder noch im Kopf. Und niemand hat Versöhnung mit ihnen in dieser Weise geübt und der Westen schon gar nicht, wie es womöglich angemessen gewesen wäre. Jetzt sicher nicht in Kriegszeiten, aber in den vielen Jahrzehnten davor. Das heißt, sie denken Faschismus tatsächlich immer noch, wenn sie über uns nachdenken.
Dennoch gab es ja mal eine sehr deutliche Phase der Annäherung, Perestroika. Also ja. Das System funktionierte ja nicht, das kommunistisch-sozialistisch geprägte Wirtschaftssystem. Genau. Und man hatte ja damals den Eindruck, zumindest die westlich geprägten Länder jetzt übernehmen alle unsere Sicht auf die Dinge, weil das ist am Ende doch die bessere. Wir nähern uns an. Mhm. Warum hat das nicht getragen oder nicht gehalten? Warum hat man sich da nicht doch so zusammengerauft?
Die Antwort haben Sie doch schon gegeben. Der Westen hat geglaubt, das ist eine Annäherung an den Westen. Aber in den Köpfen der Bürger in der ehemaligen Sowjetunion war das so nicht. Michail Gorbatschow, ein ganz wunderbarer Staatsmann, hat für das Ausland und global extrem wichtige Schritte ist er gegangen. Aber er hat viele der eigenen Menschen im Land nicht mitgenommen. Und das führte dazu Anfang der 90er Jahre, dass erst Jelzin und dann Putin an die Macht kamen. Weil die Menschen eben nicht der Meinung waren, dass sie im Westen leben möchten. Weil ihre Köpfe noch und bis heute wo ganz anders waren.
Gibt es überhaupt eine Chance, dass aus den Feinden tatsächlich mal Freunde werden?
Wir haben tatsächlich seit spätestens den 80er Jahren die Chance nicht genutzt, dass das passiert, eine große Annäherung der Menschen und der Ideologien, weil es sehr viel Größenwahn im Osten wie im Westen gab. Man tatsächlich natürlich nach dem Kalten Krieg meinte, die eigene Ideologie ist die richtige. Und wenn wir das beherzigen und nach dem Krieg, und den wird es geben, die Nachkriegszeit wird es geben, wenn wir uns ernsthaft bemühen, mit dem anderen, der gerade noch Feind war, zu reden, ihn kennenzulernen und einen ganz kurzen Moment anzunehmen, dass man nicht die einzige Weisheit verkauft. Wenn wir also mit Neugier und irgendwie auf Augenhöhe aufeinander zugehen, ist das natürlich möglich. Denn über die Jahrtausende funktioniert vom Feind zum Freund immer nur über das Reden.
Was so simpel klingt, formuliert die Historikerin Silke Satyukov noch einmal in unserer Reihe Freund-Feind hier zum Thema Kommunismus versus Kapitalismus. Schon lange, bevor das Video seinen Siegeszug auf allen Kanälen antrat, hat Bill Viola mit dem Medium gearbeitet und damit ganz eigene Kunstwerke erschaffen. Er hat Bildaufzeichnungen zeitgleich auf mehreren Leinwänden, Bildschirmen ablaufen lassen. Doch es war nicht nur das Bild, das ihn interessierte, sondern auch immer wieder die Musik. Er machte Musik, komponierte sogar selbst und beteiligte sich an einer Neuinszenierung von Wagners Tristan und Isolde. In Deutschland wurde er spätestens 2003 einem breiten Publikum bekannt, als er im Oberhausener Gasometer fünf engelsgleiche Wesen präsentierte. Jetzt melden diverse Medien, unter anderem die New York Times, dass er gestorben ist und wir können darüber sprechen mit unserem Kritiker Carsten Probst. Herr Probst, Bill Viola wird auch immer wieder als Künstler der bewegten Malerei genannt. Wie viel Malerei, wie viel kunsthistorisches Wissen ist eigentlich in seinen Arbeiten zu finden?
Ja, Malerei vielleicht im übertragenen Sinn, würde ich sagen, weil er das Medium Video und Film gezielt eigentlich so einsetzte, dass es eben keine bloße Alltagserfahrung mehr bietet, wie es ja bei relativ vielen MedienkünstlerInnen doch der Fall ist, die sehr stark auf eine Angleichung von Medien und Alltag und Durchdringung sozusagen abheben. Bei Viola ist es so immer dieses Außerordentliche, die existenzielle Erfahrung und Erfahrungen von Tod, Schmerz, Verlust, Verzweiflung, aber auch von Trost, ganz wichtig, und Transzendenz. Und dafür orientiert er sich eben ganz stark an den traditionellen Funktionen, würde ich sagen, von westlicher Kunst, von abendländischer Kunst. Man könnte genauer sagen, an einer christlichen Lesart der Antike, wie sie in der europäischen Renaissance zum Durchbruch kam, Pathosformeln dieser Epoche bis zum Barock, bis zum Hell-Dunkel von Caravaggio, zitiert er immer wieder in seinen Videoarbeiten und ja, kombiniert sie mit vielerlei Details, auch aus seiner Gegenwartserfahrung. Er geht ja auch wirklich sehr viel durch die Welt und filmt verschiedene Dinge. Aber natürlich macht er das alles eben mit den Mitteln der Videotechnik, von Zeitlupe bis zu gezielten Verzerrungen, Spiegelungen, Loops, Farb- und Soundeffekten. Das heißt also, das Alte wird durchkreuzt mit dem Neuen, mit dem technologisch Neuen und damit eine Aussage gemacht, dass sich die Inhalte eigentlich nicht ändern. Das ist sozusagen alter Wein in ganz neuen technologischen Schläuchen.
Sie haben gerade schon Caravaggio genannt. In London, da waren seine Werke vor ein paar Jahren zusammen mit Arbeiten von Michelangelo ausgestellt und es hieß eben, die Verbindung zwischen dem großen Renaissance-Maler und dem Videokünstler Bill Viola, das sei die Suche nach dem Sinn des großen Ganzen. War Viola so ein lebenslanger Sinnsuchender?
Ja, also Sinnsucher sind wir wahrscheinlich alle, Frau Löwig, und viele Künstler im Speziellen. Aber für einen Künstler aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist schon bemerkenswert, finde ich, wie nachdrücklich er mit seinem Werk darauf besteht, dass Kunst eine kontemplative Funktion hat, dass sie den Betrachter in eine Metaphysik des Materials entheben soll, durch das Medium des Videos, womit er dann, ja, quasi auch nicht der Einzige ist vielleicht. Wir kennen Künstlerinnen wie Belinda de Breukere oder wie Wolfgang Leib oder auch wie Hermann Nitsch, die ausdrücklich ja auch immer diese Transzendenz in der Kunst gesetzt haben. Bei Bill Viola finde ich bemerkenswert, dass er diese Transzendenz in der Videokunst realisieren will und dass er das völlig ernst meint offensichtlich, also nicht gebrochen durch irgendeine postmoderne Ironie, die in der Medienkunst ja eigentlich vielfach vorherrscht.
Also unterschied er sich damit auch von seinen Weggefährten, von Nam June Paik, von Bruce Nauman?
Ja, er ist ihnen sogar persönlich begegnet, in Italien, glaube ich. Es wirkt nicht so, als sei das seine persönliche Gegnerschaft gewesen, aber beide haben, also Nauman und Paik, haben eine grundsätzlich andere Idee der Videokunst. Bei Nauman wird so die Position des Künstlers thematisiert, massiv auch hinterfragt und Video, Skulptur, Performance werden bei ihm viel, viel stärker zusammengedacht. Bei Nam June Paik ist es die Rolle der Medien als Prothese für das menschliche Bewusstsein sozusagen, für das Wissen und die Ästhetik, letztlich für die ganze Rezeption von Bildern, die bei ihm im Mittelpunkt stehen. Man kann vielleicht zusammenfassen, sagen, Nauman und Paik sind Künstler für den Intellekt, Viola ganz klar für die Emotionen.
Hat er die Videokunst salonfähig gemacht?
Salonfähig war sie, glaube ich, schon vorher und auch für Kenner interessant. Aber ich glaube, er hat sie sehr stark breitenanschlussfähig gemacht. Er hat gezeigt, auch gerade durch seine Filmformate, durch diese Triptychen, das sind Themen, die auch Leute ohne Vorwissen verstehen können, einfach weil sie die ganzen Muster der christlichen Kunst auch immer wieder, die jeder kennt, immer wieder aufgreifen, die auch in der Werbung natürlich eine Rolle spielen.
Carsten Probst über den verstorbenen Künstler Bill Viola, der 73 Jahre alt geworden ist. Vielen Dank. Und auch sie ist gestorben, die Sexualtherapeutin Ruth Westheimer. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Als Dr. Ruth kannte man die deutsch-US-amerikanische Soziologin und mit ihrer unverblümten Art, über Sex und Liebe zu sprechen, wurde sie zur Pop-Ikone. Als Carola Siegel kam sie im Alter von 10 Jahren als Kind jüdisch-orthodoxer Eltern mit einem Kindertransport zunächst in die Schweiz. Später emigrierte sie erst nach Palästina, dann in die USA. 1980 moderierte sie erstmals die 15-minütige Radiokolumne Sexually Speaking mit Tipps für guten Sex. Bald trat sie auch im Fernsehen auf, verfasste rund 30 Sachbücher zum Thema. Zuletzt 2005 einen Ratgeber zur Sexualität im Alter. Jetzt ist Ruth Westheimer im Alter von 96 Jahren gestorben. Morgen endet die Europameisterschaft in Deutschland mit dem Spiel Spanien gegen England. In Deutschlandfunk Kultur hat jetzt der Schriftsteller Albert Ostermayer Bilanz gezogen. Ostermayer ist dem Fußball vielfach verbunden. Er ist Torwart der Autoren-Nationalmannschaft, schreibt über Fußball und ist künstlerischer Leiter des Stadion der Träume, dem Kulturprogramm der EM. Gefragt, ob diese EM unsere Gesellschaft nun gut getan hat, verweist Ostermayer zunächst auf den Migrationshintergrund vieler Spieler.
Also man kann sich den Fußball ja ohne diese Vielfalt von verschiedenen Geschichten und Herkünften gar nicht mehr vorstellen. Und das sind mit unsere großartigsten Spieler. Und wenn AfD-Politiker sagen, sie schauen nicht mehr Deutschland, weil da so viele Spieler mit Migrationsgeschichte sind, ja, dann muss man gar nichts mehr dazu erklären. Und wir müssen einfach auf unsere Nationalmannschaft schauen und dann sehen wir, das ist Deutschland. Und wenn das einfach in unser Bewusstsein geht, dann hoffe ich, dass sich da auch gesellschaftlich was verändern wird. Und wir sollten diese Euphorie jetzt mitnehmen und nicht wieder in Lethargie verfallen.
Ja, und einen Tipp zum Ausgang der EM hat Ostermayer auch.
befürchte wirklich, dass England gewinnt und damit geht eine der letzten Gewissheiten verloren, nämlich dass England immer verliert.
Die Welt also im Umbruch, soweit Schriftsteller Albert Ostermeier. Und jetzt mal ein paar Preisschilder für sanierungsbedürftige Opernhäuser. Komische Oper Berlin, geschätzt so um die 470 Millionen Euro. Augsburger Oper 416 Millionen. Und Stuttgarter Oper, naja, vielleicht 1,2 Milliarden Euro. Köln, Düsseldorf, Nürnberg, man könnte so fortfahren. Es herrscht dringender Sanierungsbedarf bei den Opern und die Kosten dafür sind immens, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute auflistet. Manche Städte erwägen deshalb lieber gleich neu zu bauen, zumal das dann auch keine Kosten für eine Interimsspielstätte verursacht. Aber so oder so, die hohen Kosten für die Kulturbauten könnten bald auf Widerstand bei den Steuerzahlern stoßen, meint die FAZ, was eine existenzielle Bedrohung für die betroffenen Kulturinstitutionen bedeutet. Und derzeit machen die starken Regenfälle auch einigen Kulturinstitutionen zu schaffen. Nach der Berliner Stadtbibliothek muss jetzt auch das Kunsthaus Bregenz nach Wassereintritt vorerst schließen. Das Ausmaß des Schadens in dem preisgekrönten Bau des Architekten Peter Zumthor ist bislang unklar.
Die Kulturmeldung von und mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. Am Mikrofon der Sendung Susanne Durweg. Und ich sage danke fürs Zuhören.